Ja, ich möchte mir heute mit euch einen weiteren Text auf der Offenbarung anschauen. Und zwar beginnt die Offenbarung mit 7 Postkarten. Also für Briefe ist das eigentlich zu kurz. Es sind 7 Postkarten an 7 Gemeinden. Und zwar diese 7 Gemeinden, die liegen heute alle im Bereich der Türkei. Und die wurden geschrieben hier von dieser kleinen Insel im Mittelmeer. Denn da saß Johannes, der Jünger, und wurde von den Römern dorthin verbannt, weil er ihnen zu fromm und zu gefährlich war. Und auf dieser Insel hat er mehrere Begegnungen mit Jesus. Und Jesus zeigt ihm ein Bilderbuch. Denn eigentlich ist die Offenbarung eher ein Bilderbuch. So wie Chagall-Bilder. Und Bilder haben den Vorteil, dass man total viel unterbringen kann durch Farben, durch Formen, ohne dass man viel sagt, haben aber auch den Nachteil, dass man manchmal nicht so ganz genau weiß, was das Blau jetzt bedeuten soll oder wieso das unbedingt diese Form hat. Und diese 7 Gemeinden, da würden wir heute vielleicht sagen, das ist sowas wie ein Dekanat. Er ist natürlich überhaupt nicht organisiert, aber diese 7 Gemeinden standen alle in engem Kontakt mit Johannes. Und Johannes war sowas wie der Oberpastor für diese 7 Gemeinden, hat der letzte Jünger auch vermutlich, der noch gelebt hat. Und eigentlich ist die Offenbarung, dieses Bilderbuch, geschrieben für diese 7 Gemeinden von Johannes. Und bevor die Bilder losgehen, schickt Johannes all diesen 7 Gemeinden eine Postkarte mit dem, was Jesus ihnen so zu sagen hat. Und die erste dieser Postkarten schauen wir uns heute an. Die ist an die Gemeinde in Ephesus. Das war sowas wie die Hauptgemeinde, das war die größte Gemeinde. Könnt ihr auch in der Apostelgeschichte nochmal nachlesen. Die haben sehr viele interessante Dinge mit Paulus erlebt. Die waren richtig gut drauf und Paulus hatte auch ein sehr gutes Verhältnis zu ihnen. Und an diese Gemeinde in Ephesus schreibt Johannes ein paar Jahrzehnte, nachdem Paulus da war, Folgendes. An den Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, so spricht er, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält und mitten unter den 7 goldenen Leuchtern einhergeht. Ich weiß, dass deine Werke und deine Mühe und deine Ausdauer. Du kannst die Bösen nicht ertragen. Du hast die auf die Probe gestellt, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner erkannt. Du hast ausgeharrt und um meines Namens willen Schweres ertragen und bist nicht müde geworden. Ich werfe dir aber vor, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist. Kehr zurück zu deinen ersten Werken. Wenn du nicht umkehrst, werde ich kommen und deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken. Doch für dich spricht, du verabscheust das Treiben der Nikolaiten, das auch ich verabscheue. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegt, dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes steht. Diese Postkarte beginnt mit einem Bild von Jesus. Und Jesus wird beschrieben als jemand, der in 7 Leuchtern umhergeht. Also so ähnliche wie die hier vorne stehen, aber ungefähr so groß. Und die könnt ihr euch vorstellen, die stehen da so im Kreis. Und Jesus geht mitten in diesen Leuchtern umher. Und diese 7 Leuchter sind ein Bild für diese 7 Gemeinden. Also jeder einzelne Leuchter symbolisiert eine dieser Gemeinden. Denn sie haben die Aufgabe, den Raum zu erhellen. Sie sind das Licht der Welt. Und im Text steht, dass Jesus unter diesen Leuchtern umherwandelte. Und dieses Umherwandeln, kleine Bibelkunde, kommt im ersten Buch der Bibel vor. Da wandelt Gott nämlich durch die Gegend. Und wisst ihr noch, wo der durch die Gegend wandelt? Die Elfriede nickt. Sie weiß es. Wer weiß es sonst auch noch? Ja, im Paradies, genau. Und Johannes greift dieses Bild hier auf von Gott, der im Paradies umherwandelt, weil er Lust hat, mit den Menschen in Kontakt zu treten, weil er gern bei ihnen ist Und so wandelt Jesus zwischen seinen Gemeinden umher, so wie Gott im Garten gewandelt ist. Er sucht die Gemeinschaft, er versorgt diese Leuchter mit Öl, das waren ja keine Kerzen, sondern das waren so kleine Öllampen, und er sorgt dafür, dass sie immer genug Öl haben. Und das muss man auch bei diesen Dochten machen damals, die lange brennen, die muss man immer wieder mal säubern, kürzen, neu machen. Also Jesus kümmert sich um seine Gemeinden, das will dieses Bild sagen. Das Komische ist, dass er dann in der Hand noch 7 Sterne hält, wie auch immer er das macht. Aber ihr könnt euch jetzt so ein Chagall-Bild vorstellen von einer Person und von vielen Leuchtern. Und in seiner Hand hält er irgendwie Sterne. Über diese Sterne wird ein bisschen gemunkelt, was das sein könnte. Manche sagen, das sind die 7 Gemeindeleiter. Manche sagen, das sind 7 Engel, die für die Gemeinden zuständig sind. Das Überzeugendste für mich ist, es ist ein weiteres Bild für diese 7 Gemeinden. Also diese 7 Gemeinden kommen 2-mal vor, einmal als Leuchter und einmal als Sterne. Und dieses Bild will deutlich machen, Jesus hält sie in seiner rechten Hand. Also er schaut sie sich nicht nur an, er geht nicht nur dahin, sondern er hält sie wirklich in seiner Hand. Er umsorgt sie, er ist für sie da. Denn diese Leuchter und diese Sterne symbolisieren, dass wir als Gemeinde das Licht für die Welt sind. Und zwar nicht aufgrund dessen, was wir tun. Also wenn wir sagen, wir sollen Licht sein, dann macht das ja meistens Druck, weil wir denken, jetzt müssen wir dieses machen und jenes machen und vorbildlich sein. Hier heißt es einfach nur, dass Jesus sagt, ich bin das Licht für die Welt. Meine Botschaft ist das Licht für die Welt und ich lebe und ich wohne in meinen Gemeinden. Und deswegen sind meine Gemeinde das Licht für die Welt. Nicht, was sie tun, ist das Erste, was zählt, sondern einfach, weil ich unter ihnen gegenwärtig bin. Und wer der Engel ist, an den diese Postkarte geht, keine Ahnung, weiß keiner. Das ist leider manchmal bei den Bildern tatsächlich so, dass man nicht so genau sagen kann, was sollte es jetzt eigentlich. Aber eigentlich ist das auch nicht wichtig, um dieses Bild zu verstehen, sondern dieses Bild sagt einfach nur, Jesus ist hier in unserer Gemeinde. Wir sind für ihn wie ein Leuchter, um den er sich kümmert, um den er sich sorgt. Und er hält uns in seiner Hand. Er weiß, was wir brauchen. Denn so wichtig sind wir Jesus in dieser Welt. Ich weiß nicht, was du heute Morgen so gedacht hast auf dem Weg hierher. Bei uns ist das ja eher so, dass wir Gemeinde als sowas sehen, was irgendwie so eine Organisationsform ist. Wir sprechen auch oft in Bildern von Organisation. Wir haben einen Vorstand, wir haben eine Vorsitzende, wir haben verschiedene Veranstaltungen. Wenn man jetzt die Schardini zum Beispiel fragen würde, was sie unter Gemeinde versteht, dann hätte sie ein ganz anderes Bild. Und zwar eines, was ich mal so sagen würde, irgendwie heiliger klingt. Weil für sie in ihrer Tradition Gemeinde vor allen Dingen erstmal etwas Heiliges ist, etwas Besonderes ist. Nichts, wo ich hingehe, weil ich da Leute treffe, die ich gerne sehe oder weil ich da Spaß habe, sondern ich gehe dahin, weil ich weiß, dort ist der heilige Gott. Und ich möchte euch mal so eine Minute Zeit geben, dieses Bild ein bisschen sacken zu lassen mit der Frage, wie sehe ich eigentlich unsere Gemeinde? Und was macht es mit mir, wenn ich mir bewusst mache, wir sind ein Leuchter, den Jesus angesteckt hat. Wir sind etwas total Besonderes. Wir sind keine Organisation, sondern wir sind eine Gruppe von Menschen, eine Gemeinde, eine Kirche, die Jesus in seiner Hand hält. Wir sind wegen ihm etwas ganz Besonderes. Ich lade euch einfach mal ein, so eine Minute diesen Gedanken irgendwie mal so sacken zu lassen, denn das ist das, wo du jetzt gerade bist, in der Gemeinde von Jesus. Und dann sagt Jesus dieser Gemeinde, ihr seid richtig gut. Worin war diese Gemeinde richtig gut? Also damals war das Christentum noch am Anfang. Die wenigsten hatten eine Bibel. Kaum eine Gemeinde hatte Pastoren. Sondern es gab jede Menge Reisepastoren, die reisten so von einer Gemeinde zur nächsten. Das war sozusagen das System. Und manche von denen waren richtig gut und manche von denen erzählten auch einfach irgendwie das Blaue vom Himmel herunter und wollten halt einfach irgendwie das Geld absahnen. Also Reiseprediger zu sein, war in der damaligen Zeit tatsächlich eine gute Einnahmequelle und viele hatten diese Einnahmequelle auch für sich entdeckt. Und wenn sie so durch die Gemeinden reisten und predigten und das Blaue vom Himmel herunter erzählten, dann ging es ihnen eigentlich nicht um die Gemeinde, sondern vor allen Dingen ging es ihnen darum, irgendwie möglichst viel abzusahnen. Und Jesus sagt, hey, ihr als Gemeinde, ihr seid richtig gut daran, diese Leute zu entlarven. Ihr lasst euch von denen nicht das Blaue vom Himmel herunter erzählen, sondern ihr wisst, um was es im Evangelium geht. Und wenn da jemand kommt, der euch das Blaue vom Himmel herunter erzählt, dann schmeißt ihn vor die Tür und sagt ihm, ey, du bist einfach, keine Ahnung, ein Märchenerzähler. Und am Ende gab es auch nochmal diesen Begriff der Nikolaiten. Das war auch so eine Gruppe, die eben sehr viele Märchen erzählte. Und auf jeden Fall sagt Johannes dieser Gemeinde, ihr seid richtig gut dabei, ihr wisst total Bescheid, um was es im Evangelium geht und ihr legt euch mit jedem an, der euch irgendwelchen Mist erzählt. Und jetzt sagt Jesus, ich weiß. Du sagst auch vielleicht manchmal, ja, das weiß ich schon, wenn dir jemand was über jemand anderen erzählen will. Und manchmal sagt dein Chef vielleicht, ich weiß das genau und will mit dir darüber reden, was du falsch gemacht hast. Manchmal sagen Christen, Gott kennt uns durch und durch und dieser Gott ist dann irgendwie aber wie so eine Art Finanzbeamter, von dem wir offen sind, der nur einen Knopf drücken muss und dann weiß er Bescheid und kennt uns durch und durch. Aber manchmal und hoffentlich öfters gibt es Menschen, denen du vertraust. Und du erzählst ihnen etwas über dich und über dein Leben und was gerade schwer ist. Und am Ende sagen sie, ich weiß ungefähr, wie es dir geht. Und dann fühlst du dich verstanden und dann fühlst du dich gut aufgehoben. Wenn jemand zu uns sagt, er weiß es, dann kann er das nachempfinden. Es gibt also ein Wissen, das ist kalt, da geht es nur um Fakten. Und es geht ein Wissen, da geht es um Beziehung. Da sagt jemand, ich weiß. Eigentlich sagt er, ich verstehe das. Und genau das meint Johannes hier in diesem Text. Jesus sagt, ich weiß, dass ihr euch so viel Mühe gebt. Ich weiß, dass ihr richtig gut seid. Ich habe das gesehen. Und das ist hier kein bewertendes Wissen, sondern es ist ein Beziehungswissen. Als Jesus Petrus begegnet, ganz am Ende, nach seiner Auferstehung, da fragt er ihn, liebst du mich? Und Petrus sagt, ja, Herr, ich liebe dich. Und Jesus sagt, ich weiß das. Und als die Frau kommt und wegen ihrer großen Schuld weint und ihre Tränen auf die Füße von Jesus fallen und sie mit ihren Haaren das abtrocknen, sagt Jesus zu ihr, ich weiß, ich habe das verstanden. Und als der Sohn nach Hause zurückkehrt und anfangen will, sich bei seinem Vater zu entschuldigen, da sagt er zu ihm, ich weiß das. Jesus sagt hier seiner Gemeinde, ich weiß das, ich war dabei, ich fühle das mit, ich habe euch in meiner Hand, ich sehe euch, ich übersehe euch nicht. Und was Jesus sieht, ist die Werke dieser Gemeinde und deine Mühe und dein Ausharren. Also wenn jemand unter seine Arbeit geschrieben bekommt, in Mathe oder in Deutsch, du hast dir Mühe gegeben, ist das meistens irgendwie noch sowas, was man irgendwie versucht noch nachzuhaken, weil eigentlich war es Kacke, aber immerhin hat er sich irgendwie bemüht. Das Wort, was hier steht, unter Mühe und Ausharren, bedeutet, dass man 12 Stunden auf einer Bergtour unterwegs war und am Ende völlig erschöpft, aber glücklich irgendwo ankommt und alles von sich baumeln lässt, weil man einfach nicht mehr kann. Und so hat diese Gemeinde sich für Jesus verausgabt. Jesus sagt, ich sehe und ich weiß, du hast dich völlig für mich verausgabt. Du pfeifst manchmal auf dem letzten Loch, weil es dir so wichtig ist, etwas für mich zu tun. Du versuchst nach meinem Vorbild zu leben und du setzt deine ganze Kraft ein. Und manchmal geht dir das vielleicht auch so im ganz persönlichen Leben. Du wünschst dir eine bestimmte Veränderung in deinem Verhalten und in deinem Charakter. Und du verausgabst dich darin, das irgendwie zu schaffen. Du verausgabst dich darin, das zu ändern. Und wenn es nicht funktioniert und wenn es lange dauert, dann bist du manchmal sehr enttäuscht und sehr frustriert. Und Jesus sagt heute Morgen, hey, das weiß ich. Und ich finde es gut. Und manchmal verausgaben wir uns darin, unseren Ehepartner zu lieben, wenn das gerade gar nicht so einfach ist. Und manchmal verausgaben wir uns darin, in unserem Wunsch einer bestimmten Person zu helfen, damit es ihr besser geht. Und manchmal verausgaben wir uns auch ganz einfach darin, Jesus zu vertrauen. Denn manchmal ist auch Glaube etwas, was total schwierig ist. Und manchmal ist Glaube etwas, was total anstrengend ist, wenn wir uns morgen aufstehen und uns wieder sagen müssen, und heute will ich mich entscheiden, muss ich mich entscheiden, schon Jesus wieder zu vertrauen. Und du fragst dich vielleicht manchmal, sieht Jesus das überhaupt? Und du fragst dich vielleicht manchmal, lohnt sich das überhaupt, mich da so zu verausgaben? Und fragst dich vielleicht manchmal auch, wie lange schaffe ich das noch? Und werde ich das nächste Woche noch können? Und Jesus sagt, hey, ich weiß das. Ich sehe das. Und ich verstehe dich. Ich verstehe, sagt Jesus, dein Ausharren und deine Geduld. Denn ihr als Gemeinde in Ephesus seid ständig der Kritik ausgesetzt. Ihr habt ständig damit zu tun, dass man euch irgendwelche Dinge vorwirft, die nicht stimmen. Ihr habt ständig damit zu tun, dass man sich über euch lustig macht. Und jetzt, und das war so in dieser Zeit, geht es langsam dazu über, dass ihr auch erleben müsst, dass ihr verfolgt werdet. Euer sozusagen Pastor wurde schon ins Exil geschickt. Und das ist so ein kleines Vorzeichen, was auch ihr als Gemeinde erlebt. Ihr erlebt als Gemeinde in Ephesus Ausgrenzung, Anfeindung und aber auch vielleicht Kritik durch diese Reiseprediger, die dann woanders was über euch erzählen und Gerüchte in die Welt setzen. Ihr seid irgendwie so von allen Seiten unter Druck. Euer Leben als Gemeinde ist nicht mehr so lässig. Und Jesus sagt, hey, ich sehe und ich weiß, dass ihr euch so verausgabt, das alles zu ertragen. Dass ihr euch so verausgabt, trotzdem mir treu zu bleiben, dass ihr euch verausgabt für mich, weil ich euch so wichtig bin. Wir hatten Plauderabende, da haben wir darüber gesprochen, was wir so sehen in unserer Gemeinde, was wir uns wünschen, wo wir uns Veränderung wünschen, was wir gut finden. Und ich lasse euch mal wieder eine Minute Zeit, mal so der Frage nachzugehen, was würde Jesus eigentlich sagen, wenn man ihn fragen würde, und wie findest du uns eigentlich so als Gemeinde? Wo würde Jesus sagen, hey, ich habe das gesehen und ich weiß? Gedanken. Ich lade euch ein, diesen Gedanken einfach mal mitzunehmen. Und wir werden Mittwochabend einfach mal mit einer Runde beginnen, was euch so aufgefallen ist im Hören auf Jesus, wo Jesus vielleicht sagen würde, hey, wenn ich euch sehe, wenn ich uns sehe als Stadtmission in Need, das weiß ich, das habe ich gesehen. Das finde ich vielleicht auch gut, das finde ich vielleicht auch verbesserungsbedürftig. Aber wo ist das, wo Jesus sagen würde, hey, ich sehe euch? Und dann wird es irgendwie ungemütlich und jetzt geht irgendwie hier nichts mehr. Ah doch. Denn nachdem Jesus die Gemeinde sozusagen aufs Extremste gelobt hat, platzt jetzt irgendwie so die Bombe. Und Jesus sagt, hey, ihr verausgabt euch völlig für mich und ich bin total beeindruckt, aber unterm Strich muss ich euch sagen, das taugt alles gar nichts. Und ich schmeiße euren Leuchter um, wenn ihr nicht dieses eine Ding tut, nämlich zurückzukehren zur ersten Liebe. Über die ersten Liebe wurden ja auch viele Bücher schon geschrieben und irgendwie keine Ahnung, was ihr darunter versteht oder ob ihr solche Bücher schon gelesen habt. Aber Jesus sagt, die erste Liebe ist so bedeutend für mich, dass der ganze Rest, den ihr leistet, am Ende nichts zählt. Dass eure ganze Verausgabung am Ende für mich wertlos ist, wenn diese erste Liebe nicht da ist. Und alle eure Vorteile können diesen Mangel nicht aufwiegen. Was ist also die erste Liebe, die offensichtlich so bedeutend ist, dass Jesus sagt, das ist mit mein wichtigstes Kriterium, um Gemeinden zu beurteilen? Die erste Liebe ist kein Enthusiasmus. Also viele Christen sagen ja, ja, die erste Liebe, das war, als ich mich bekehrt habe, als ich mich habe taufen lassen, als ich meiner Freizeit war und keine Ahnung, danach war ich Feuer und Flamme und habe jedem irgendwie Jesus an die Backe gelabert, ob er das hören wollte oder nicht und habe mich verausgabt. Kann euch schon mal sagen, das ist es nicht. Also Jesus sagt nicht, ihr macht schon so viel, aber jetzt hätte ich auch gerne noch, dass ihr aber auch noch was obendrauf packt. Dass ihr jetzt aber diese ganze Begeisterung von früher wieder auspackt und dass ihr noch und nöcher anfangt, irgendwie jetzt noch dies und jenes zu machen. Die erste Liebe ist nichts, was wir tun. Wenn man Johannes fragen würde, ey, was ist eigentlich die erste Liebe, dann würde er sagen, boah, lies doch meinen Brief. Und dann würden wir lesen, Johannes 4, Vers 19. Und da steht, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Die erste Liebe ist also nichts, was wir tun, sondern was Gott tut. Die erste Liebe ist kein Auftrag an uns, sondern ein Geschenk. Die erste Liebe ist das, was Gott uns schenkt. Und die zweite Liebe ist dann erst das, was wir weitergeben, wo wir mitarbeiten oder wo wir uns für Gott einsetzen. Das ist so wie bei der Sonne. Die erste Liebe ist die Sonne. Und wir können die Sonne nicht machen, wir müssen die Sonne nicht machen. Das Einzige, was wir tun können, ist, uns der Sonne auszusetzen oder sie weiterzuleiten mit einem Spiegel oder was weiß ich, oder sie in Batterien aufzufangen oder keine Ahnung, was auch immer. Auf jeden Fall, unsere Aufgabe ist es nicht, die Sonne zu sein. Unsere Aufgabe ist es nicht, die Energie zur Verfügung zu stellen. Gott ist die Sonne. Und Gott ist die Energie. Und das, was in Ephesus irgendwie untergegangen ist, ist dieses Bewusstsein von, unser Leben ist ein Geschenk. Und Christsein ist ein Geschenk. Und die Beziehung zu Gott ist etwas, was ich genießen darf durch Jesus. Und ich muss mich nicht abmühen, vor Gott richtig zu sein. Und ich muss mich nicht anstrengen, damit Gott mich liebt. Offensichtlich ist irgendwie diese tiefe Beziehung, dieses tiefe Wissen darüber, dass Gott derjenige ist, der uns vorbehaltlos liebt, in Ephesus untergegangen. Und deswegen war all diese Begeisterung, die sie hatten und all das, was sie machten, irgendwie ohne Wurzeln. Und auch wir sind manchmal vielleicht total überzeugt für unser Christentum, wir sind total motiviert für unsere Mitarbeit. Und Jesus würde vielleicht manchmal sagen und uns die Schultern tippen und sagen, hey, aber schau mal, irgendwie hast du mich darüber aus den Augen verlieren. Irgendwie bist du so beschäftigt, so wie Martha in der Geschichte, dass du ganz vergessen hast, dich von mir lieben zu lassen. Dass du ganz vergessen hast, dass du dich vielleicht einfach wieder mal in die Sonne legen solltest, statt ständig durch die Gegend zu huschen und hier und da Lichtschalter zu drücken und es hell zu machen. Sich lieben zu lassen und in der Liebe von Jesus zu bleiben. Das ist das Werk, was Jesus sich für die Gemeinde in Ephesus wünscht. Diese Predigt ist unvollendet. Denn jetzt würdet ihr sagen, wow, und wie machen wir das? Und ich würde sagen, Fortsetzung folgt. Für heute wäre es mir, glaube ich, völlig genug, wenn ihr von hier weggehen würdet und sagen würdet, hey, in mir ist heute Morgen wieder so eine Sehnsucht aufgeploppt danach, dass ich Jesus gerne wieder so nahe wäre, dass ich fühlen kann, dass er mich liebt. Da ist wieder eine Sehnsucht in mir, mich einfach wieder mal hinzusetzen in seine Liebe wie in die Sonne und zu hören, dass er zu mir sagt, ich weiß. Oder dass er mich vielleicht auch mal genauso lobt wie die Epheser und sagt, ich weiß, ich kenne deine Mühe und ich weiß, du hast es gerade echt schwer in deinem Leben. Und ich bin begeistert, wie du das machst. Ich bin begeistert zu sehen, wie wichtig ich dir bin. Aber jetzt, zum Beispiel gleich beim Abendmahl, bediene ich dich. Jetzt bist nicht du dran, sondern ich bin dran. Ich möchte dich versorgen mit dem, was ich dir geben kann, mit meiner Liebe. Ich möchte dich... einfach nur festhalten. Paulus hat im Korintherbrief gesagt, Veränderung geht nicht so, dass wir uns hinsetzen, einen Plan machen und den abarbeiten. Das geht zwar auch, aber das ist nicht die christliche Veränderung. Da muss man zwar auch was tun für, aber es beginnt woanders. Und die Veränderung von dir und die Veränderung von uns als Gemeinde beginnt nicht in dem, dass wir uns hinsetzen und sagen, wo wollen wir eigentlich hin? Sondern die beginnt, würde Paulus sagen, dass wir den Herrn anschauen. Und wenn wir Jesus anschauen, wenn wir uns ihm aussetzen, wenn wir eine sinnvolle Zeit in seiner Gegenwart verbringen, wenn seine Sonne uns warm macht, dann beginnt in uns eine Veränderung. Dann beginnt sich in uns etwas zu regen. Und dann werden wir Jesus ähnlicher. Und das ist das Gute, dass Jesus uns nicht sagt, ihr müsst jetzt noch dies und jenes machen und das noch oben drauf packen und dieses noch, sondern Jesus sagt, hey, alles, was ihr müsst, müsst in Anführungszeichen, ist gleich beim Abendmahl, eure Hände hinzuhalten und sagen, Jesus, schenk mir jetzt einfach deine Liebe. Ich brauche dich. Ich schaffe das nicht alleine. Ich bin frustriert. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber ich sitze jetzt einfach hier und ich weiß, du bist derjenige, um den es zuerst geht. Zuerst geht es darum, dass ich heute Morgen wieder ein Gefühl dafür kriege, du liebst mich. Du versorgst mich und du bist für mich da. Und ich wünsche euch, dass ihr diese Sehnsucht in euch pflegt und aufgeben und nicht aufgebt, sondern dass ihr sie pflegt und dass das in euch so etwas wird, dass ihr sagt, hey, und im Laufe dieses Jahres will ich, dass diese erste Liebe mehr mit mir macht. Will ich, dass dieser Jesus in mir mehr leuchtet, die tieferen Schichten meines Seins erreicht und mich verändert. Einfach dadurch, dass ich mich lieben lasse. Amen.